Herzlich willkommen zu Teil 2 des Jahresrückblicks der Tennisproleten 2024. Ihr habt sicherlich gehört, in der vergangenen Woche gab es Teil 1. Wir haben das erste Halbjahr besprochen, das, was 2024 der Tenniszirkus zu bieten hatte. Und heute geht es weiter mit Teil 2. Wir starten in den Juli, sprechen natürlich zuerst über Wimbledon, auch über Olympia und dann schauen wir danach, was 2024 noch so an Geschichten zu bieten hatte. Viel Spaß! Kommen wir also zum zweiten Halbjahr. Und Wimbledon ist da natürlich durchaus immer im Juli ein großes Thema. Dazu muss man aber sagen, in diesem Jahr hatten wir den speziellen Fall, dass wir auch kurz darauf noch Olympia hatten. Da ging es zurück nach Roland-Garros. Und wenn ich so ein bisschen in unsere Aufzeichnung schaue, dann finde ich hier nämlich das Spannende, dass wir eigentlich mehr auch thematisch bei Olympia landen und Wimbledon gar nicht so sehr im Fokus steht. Worauf wir aber, glaube ich, kommen müssen, und da landet man dann doch bei Wimbledon, ist eine Spielerin, die bis dato schon eine unglaublich gute Saison gespielt hat, nämlich Jasmine Paolini. Sie hat in Wimbledon das Finale erreicht, war zuvor auch schon im Endspiel bei den French Open. Genauso hat sie dann halt auch leider in Wimbledon das Endspiel verloren gegen Barbora Krejcikova. Ja, hat davor auch schon einen Tausender gewonnen in Dubai. Und wir können, glaube ich, sagen, sie war definitiv eine der, ja, können wir sagen, neun Gesichter, Henrike, des Jahres.
Ja, schon so ein bisschen. Also ich glaube, sie ist kein neues Gesicht in dem Sinne, dass man nicht weiß, wer sie ist. Also die Leistungssteigerung ist bei ihr ja jetzt schon eine Weile zustande gekommen. Aber ich denke, dass sie da unter den Top-Damen da so gut mitspielen kann, ist, glaube ich, schon so im zweiten Halbjahr dann so richtig losgetreten worden. Was natürlich auch schön ist, weil Paolini ist natürlich nicht besonders groß, hat halt entsprechend nicht, zumindest beim Aufschlag, nicht so die Waffen, die andere Spielerinnen haben. Und dann ist es einfach schön, dass jemand, der Umstände halber anders spielen muss als andere, dann doch so einen Erfolg feiert. Und sie ist ja auch, finde ich, eine unglaublich sympathische Person, spielt auch viel Doppel, auch sehr erfolgreich und ist halt auch einfach wieder eines dieser Beispiele für die derzeitige Dominanz und die Qualität des italienischen Tennis. Also durch die Bank weg.
Genau, da werden wir sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, denn Tennis Italia durfte sehr viele Erfolge feiern in diesem Jahr. Aber Tobi, vielleicht nochmal speziell zu Wimbledon, nämlich wir haben da gar nicht so viel drauf gelassen in der Vorbereitung, was unsere Notizen angeht. Carlos Alcaraz hat bei den Herren das Turnier gewonnen. Es war aber trotzdem insgesamt ein gutes Turnier, ein schlechtes Turnier aus Fansicht. Wie hast du Wimbledon in Erinnerung?
Ja, ist vielleicht wirklich ein bisschen bezeichnend, dass wir in den Notizen relativ wenig dazu gelassen haben. Und ich kann mich auch insofern an Wimbledon eigentlich eher, ja, für mich sind aus Wimbledon eigentlich drei Geschichten hängen geblieben. Die eine, die Paolini-Geschichte in Kombination mit Roland Garros und deswegen, auch wenn wir die Kategorien abgeschafft haben, für mich meine Spielerin der Saison, ganz klar Paolini. Das ist eine subjektive Einschätzung. Natürlich kann man sagen, Sabalenka hat zwei Grand Slams gewonnen, aber wenn ich sage, wer ist meine Spielerin der Saison, dann ist es für mich ganz klar Paolini, die eben auch in Wimbledon nicht nur toll Tennis gespielt hat, sondern man hat wirklich auch gemerkt, wie die Zuschauer erreicht hat, ja, und wirklich die Herzen Zuschauer für sich hat gewinnen können. Ganz, ganz tolle Geschichte mit Wimbledon. Die zweite Geschichte zu Wimbledon, die mir aus Fansicht hängen geblieben ist, dass es ja erstmalig ein Turnier war, was hier in Deutschland über Amazon Prime aufbereitet und gesendet wurde. Und da kann ich mich erinnern, dass wir, glaube ich, einstimmig da wirklich begeistert und sehr zufrieden waren, weil es eben nicht nur die Möglichkeit eben dann auch hier gab, unterschiedliche Courts anzugucken, noch nicht, wie das die BBC macht, alle Courts, aber dass insbesondere das Kommentatorinnen-Team, was da zusammengestellt wurde, richtig Spaß gemacht hat von der Berichterstattung her mit dem Modell Kommentator, Co-Kommentator, das war richtig klasse. Und eben drittes Ding zu Wimbledon, das, was hängen geblieben ist bei mir spielerisch, war eben das Herrenfinale, wo in geradezu beängstigender Manier Alcaraz Djokovic in, soll ich jetzt sagen, seinem Wohnzimmer, da werden Federer-Fans aufspringen, aber man darf schon sagen, dass auch der Center Court in Wimbledon so etwas ist wie das Wohnzimmer von Novak Djokovic. Ah nee, das war Boris immer mit dem Wohnzimmer. Anyway, also wie er ihn da vermöbelt hat, anders kann man es nicht sagen. Das war schon so, dass man aus Wimbledon rausgegangen ist und gesagt hat, naja, jetzt sind wir mal gespannt, wenn Sinner hier wieder kommt, ob nicht Alcaraz den Rest der Saison dominieren wird. Und das ist so mein Takeaway von Wimbledon.
Dann kommen wir zu den Olympischen Spielen und ja, dadurch, dass sie im Juli gestartet sind und so in den August hineinglitten, können wir hier sogar auch einen kleinen Cut machen. Nämlich im Juli, also zu Beginn des Olympischen Tennisturnieres, hatten wir eigentlich erstmal ja, zwei Abschiede, die im Vordergrund standen. Nämlich Andy Murray hatte sein Karriereende angekündigt. Wir hatten gerade bei den Männern sehr, sehr viele Spieler, die in diesem Jahr ihre Karrieren beendet haben. Also vor allem auch sehr, sehr viele bedeutende Spieler. Da werden wir wahrscheinlich auch nachher, wenn wir auf einen gewissen mallorquinischen Spieler kommen, nochmal intensiver drüber sprechen, wer da dieses Jahr alles ja quasi den Schläger an den Nagel gehängt hat. Deswegen Andy Murray klammern wir vielleicht vorerst erstmal aus und sprechen ein bisschen intensiver über Angelique Kerber. Denn sie hatte auch gesagt, von Anfang an ja eigentlich, gerade Olympia, das ist nochmal so ein Thema für sie, da möchte sie nochmal spielen. Wir sind in das Olympische Tennisturnier gegangen und haben dann gesagt, gut, sie hat in der ersten Runde eine Naomi Osaka zugelost bekommen, ein Match und das war's dann. Und Tobi, da wir ja viel vom Tennis verstehen, trat das natürlich nicht ein, sondern sie hat nochmal einen richtigen Lauf gehabt. Es ging bis ins Viertelfinale und dort ist sie ganz knapp im Tiebreak des dritten Satzes ausgeschieden gegen die spätere Olympiasiegerin Qin Wen Zheng. Wir können, glaube ich, sagen, das war nochmal wirklich für einige Tage Angelique Kerber, ja, die für so eine gewisse Renaissance gesorgt hat in unseren Tennisherzen.
Ach ja, schön war es, wirklich. War wirklich schön und man hat für einen ganz kurzen Moment nochmal träumen dürfen, was denn das für ein Coup wäre, hier noch eine Medaille zu holen oder vielleicht sogar die Goldmedaille. Ich war froh, dass sie erstens mal damit einen Abschied und ein letztes Turnier bekommen hat. Wie man sich das ja leider selten so malen kann, aber das war wirklich toll, glaube ich, und sie hat es genossen. Dazu hat sie nochmal unter Beweis gestellt, dass sie durchaus erfolgreich auf Sand spielen kann. Und wir erinnern uns sicherlich auch noch an das Jahr, als sie, ich glaube auch Görges war relativ weit gekommen in diesem Jahr bei den French Open. Das muss vor Corona gewesen sein irgendwann. Also auf jeden Fall, dass sie auf Sand eine gute Leistung hat abrufen können. Aber vor allen Dingen eben sich zum Ende ihrer sowieso glanzvollen Karriere nochmal so ein kleines zusätzliches französisches Krönchen hat aufsetzen können. Das hat mir gefallen, das war richtig schön zum Zugucken und man hat wirklich am Ende einfach nur Beifall klatschen können und ein Tränchen verdrücken können, weil da wirklich ja eine ganz große des deutschen Sports Tschüss gesagt hat. Aber ich glaube, sie ist nicht aber und ich glaube, sie ist extrem mit sich selbst im Reinen.
Ja, Enrique, das ist, glaube ich, etwas, was man unterstreichen kann. Wir hatten ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt große Bedenken hatten, als Angelique Kerber Anfang des Jahres nochmal zurückkam. Ich kann mich da an so ein Match erinnern, das war sogar beim United Cup gegen Jasmine Paolini, da hatte sie verloren in zwei Sätzen und da haben wir so gesagt, ja gut, wenn es jetzt gegen so eine Spielerin nicht reicht, die steht so um die 30 in der Welt, ist jetzt gar nicht so schlimm, das kommt schon noch. Nun hat Jasmine Paolini anschließend mega gut aufgespielt, Von daher war die Niederlage, glaube ich, jetzt nochmal im Nachhinein in so einem anderen Licht gerückt. Aber sie hat halt gerade auch bei Olympia bewiesen, dass sie wirklich nicht zurückgekommen ist, um irgendwie nochmal so ein bisschen Tourluft zu schnuppern, sondern dass da wahrscheinlich auch echt ein Plan hinterstand, nochmal gerade dann in Paris Olympische Spiele die Topform aufzurufen. Und das ist etwas, was ich so eigentlich als die herausragende Leistung von ihr bei diesem Comeback in diesem Jahr mitnehme.
Ja, ob jetzt der Plan war, in Olympia richtig gut zu spielen, weiß ich nicht. Ich hatte am Anfang des Jahres schon den Eindruck, dass der Plan war, doch wieder richtig auf die Tour zurückzukommen, es nochmal zu versuchen, was dann, muss man ja fairerweise sagen, nicht ganz geklappt hat. Also man hat schon gemerkt, dass sie irgendwie doch nicht mehr so ganz richtig reinkommt. Ob das jetzt besser geworden wäre, wenn sie gesagt hätte, komm, ich krebs jetzt dieses eine Jahr rum und mach dann 2025 nochmal richtig Alarm. Aber da ist man wahrscheinlich als junge Mutter dann auch so und als jemand, der wie Angelique Kerber einfach auch, glaube ich, alles erreicht hat, was es in dem Sport zu erreichen gibt, dann auch sagt, okay, weißt du was, dann reicht's jetzt auch. Ich fand aber, dass man, glaube ich, bei den Olympischen Spielen in Paris einfach noch mal gesehen hat, was Angelique Kerber einfach ausmacht oder ausgemacht hat in ihrer ganzen Karriere. Diesen Willen, wirklich alles reinzuwerfen, zu fighten, sich vorzubereiten, auch mit Niederlagen und Rückschlägen klarzukommen und dann eben doch noch mal in einer gewissen Form auftrumpfen zu können, auch wenn es jetzt vielleicht für eine Medaille nicht mehr gereicht hat. Aber ich fand es einfach einen sehr würdigen Abschluss für sie und das hat mich dann schon einfach auch gefreut für sie, dass sie das nochmal so bekommen hat.
Ja, und dann sagte ich gerade, gehen wir eigentlich, obwohl wir beim selben Turnier noch bleiben, in den August rein. Denn ich hatte es eben schon erwähnt, Olympiasiegerin bei den Frauen, Quinwen Zheng, das war natürlich eine absolute Überraschung für viele. Wenn wir so ein bisschen auf das Jahr, was sie bis dahin gespielt haben, zurückschauen, vielleicht gar nicht so sehr, denn sie war auch bei den Australian Open schon im Endspiel. Das war vielleicht sogar eher noch die größere Überraschung für viele, weil da hatten wir sie eigentlich alle noch nicht so auf dem Zettel. Sie also, die neue Olympiasiegerin, aber die größere Geschichte hatten wir dann am Ende durchaus bei den Männern, denn dort hat Novak Djokovic sich im Finale gegen Carlos Alcaraz doch noch, können wir sagen, zum Olympiasieger gekürt, denn bisher hatte er in seiner Olympia-Vita nur eine Bronzemedaille aus Peking, die er 2008 gewonnen hat. Und natürlich, das war eines seiner zentralen Ziele, auch noch Olympiasieger zu werden, quasi die Sammlung im Tennis einmal komplett zu machen. Und Tobi, da ist so ein bisschen auch meine These, die habe ich gerade schon bei Angelique Kerber versucht anzuwenden, aber ich glaube, hier können wir sie vielleicht nochmal anwenden, trotzdem dann auch. Nämlich, Novak Djokovic hat im ganzen Jahr über kein Grand Slam gewonnen, war teilweise, glaube ich, auch so aus Sicht der Beobachter weiter weg davon, als er vielleicht selber zugeben würde. Aber sich dann auf den Punkt für Olympia nochmal in diese Verfassung zu bringen und diesen Willen dann, glaube ich, auch zu haben, und ich glaube, da spielt auch ganz viel Wille mit, das ist einer der Geschichten, wo Novak Djokovic uns nochmal gezeigt hat, warum er Novak Djokovic ist.
Ja, so gesehen nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, was ein Loser. Der hat das ganze Jahr nicht nur keinen Grand Slam gewonnen, der hat überhaupt kein Turnier gewonnen. So schlecht. Und dann eben dann doch wieder so wahnsinnig gut und fokussiert. Das war sein Ding. Du hättest ihm jeden 500er, jeden Masters-Titel, ja, vielleicht sogar auch noch jeden Grand Slam-Titel dieses Jahr hättest ihm schenken können. Wenn er eine Wahl gehabt hätte, dann wäre es die Goldmedaille gewesen. Und die hatte er, die Wahl. Und darauf hat er sich vorbereitet. Und das muss man einfach vollkommen neidlos anerkennen. Einfach nur den Hut vorziehen. Das hat er grandios gemacht. Und ich komme zurück zu unseren Kategorien. Für mich das Match des Jahres war das Finale. In dem Sinne nicht bei einem offiziellen Tennisturnier der ATP, sondern bei den Olympischen Spielen zwischen den beiden. Also das war wirklich, wer Tennis liebt und dieses Match nicht liebt, der hat Tennis nie geliebt, wie auch immer. Fantastisches Finale mit einem Djokovic, wo man nochmal dachte, ey, wie macht er das auf den Punkt genau? An diesem Tag hat er das abrufen müssen, muss man auch sagen. Er hat das abrufen müssen, um einen genauso grandios ausspielenden Carlos Alcaraz zu schlagen. Und die Auswirkungen für das weitere Tennisjahr sind ja durchaus signifikant, denn ich glaube, man kann durchaus behaupten, dass sich Carlos Alcaraz von diesem Nackenschlag so schnell nicht erholt hat. Hat er auch selber zugegeben. Er ist danach nicht wieder richtig in Tritt gekommen. Ich glaube, da an dieser Niederlage hat er zu knappern gehabt. Und für den guten Djokovic hat sich danach die große Sinnfrage gestellt, war es das jetzt? Es klang ja dann zwischenzeitlich so, als Rafa dann auch noch gesagt hat, er hört jetzt auf. In einem ein oder anderen Interview haben wir uns ja dann von Djokovic auch gefragt, ob er überhaupt noch mal die Kraft hat, den Ehrgeiz hat, noch mal sich neue Ziele zu setzen. Und siehe da, vielleicht kann man das gerade wegknuspern an dieser Stelle. Vor 2-3 Wochen kommt dann die Meldung, ja, Novak Djokovic verpflichtet Andy Murray als neuen Supercoach. Also es geht noch mal weiter auf zu neuen oder anderen Höhen, wir werden sehen. Aber wie gesagt, um den Part abzuschließen, für mich das Match des Jahres, Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic im Olympiafinale.
Ja, das ist, finde ich, ein spannender Part jetzt gewesen am Ende des Jahres nochmal, Henrike, weil wenn Tobi das aufmacht, dann können wir das, glaube ich, hier auch wirklich mit besprechen, weil das so ein bisschen auch daran ja anfügt. Novak Djokovic hat ja gesagt, also eigentlich will er sich nur noch wirklich als auch zukünftig auf die großen Turniere beschränken und möchte halt sein Land Serbien beim Davis Cup repräsentieren. Da haben wir gesagt, gut, er lässt das jetzt so ein bisschen auslaufen. Aber nee, er hat halt die Ernsthaftigkeit ja wirklich dadurch nochmal unterstrichen, dass er mit dieser Murray-Zunahme zumindest nach außen hin ausstrahlt. Ich bin noch mal offen für was ganz Neues und ja wirklich ein komplett spannendes Projekt, weil er jemanden dazu holt, der jetzt gerade erst seine Karriere beendet hat und ja jetzt nicht die, ich sag mal, Skills des typischen Tennis-Supercoaches mitbringt.
Ja, aber was willst du Novak Djokovic auch noch groß über Tennis erzählen? Also das habe ich ja auch, als wir in unseren regulären Folgen drüber gesprochen haben, gesagt, dass ich nicht glaube, dass er sich Andy Murray dazu geholt hat, weil er jetzt nochmal irgendwie groß seine Technik anpassen will, sondern ich glaube, es geht eher darum, sich nochmal mit jemandem auf Augenhöhe austauschen zu können, eben über die Schwierigkeiten, die so das Ende der Karriere, und so fair muss man, glaube ich, sein, zu sagen, dass Djokovic doch im letzten Drittel seiner Karriere ist, die das einfach mit sich bringt. Und wer wäre da besser, glaube ich, den Leitfaktor einen dadurch zu lenken, als ein Andy Murray, der ja wirklich in seiner gesamten Karriere immer schon recht viel kämpfen musste, aber besonders auch im letzten Drittel seiner Karriere doch mit sehr, sehr großen Hürden konfrontiert wurde. Und ich glaube, das ist das, was Novak Djokovic sich davon auch erhofft. Und das ist das, was er auch selber gesagt hat, dass er halt, glaube ich, diesen Sparringspartner auf Augenhöhe haben möchte, quasi einen Menschen, mit dem er sich austauschen kann, ohne bestimmte Dinge erklären zu müssen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass Novak Djokovic da jetzt die 25 bei den Grand-Slam-Titeln irgendwie noch steht. Ich glaube schon, dass er diesen Rekord gerne brechen und ausbauen möchte, dass das noch so ein bisschen das Ziel von ihm ist, weil er wirkte dieses Jahr schon ein bisschen angeschlagen. Also ich glaube, das hat ihm mental durchaus auch zu denken gegeben, dass er da eben doch jetzt eingeholt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass er da noch so 1-2 Ziele sich gesetzt hat. Und ja, dafür halt jemanden braucht, mit dem er das oder mit dem er da die beste Chance sieht, das irgendwie anzugehen. Ja, weil er hätte natürlich auch mit der Goldmedaille sagen können, so Freunde, echt jetzt auch. Also er ist ja schon den Zahlen nach der beste Spieler, den wir Stand jetzt haben und hatten. Insofern hätte da auch niemand komisch geguckt, glaube ich, wenn man sagt, naja, hat er jetzt halt aufgehört. Aber ich glaube, der will diese 25 noch knacken und vielleicht noch einen kleinen Puffer draufpacken und dann ist auch gut.
Ja, dann haben wir im August noch die Meldung gehabt. Wir haben vorhin schon ausführlich über ihn gesprochen, den Fall Jannik Sinner und Doping. Der hat für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt. Da würde ich aber fast sagen, das werden wir nachher automatisch noch mal ein bisschen mitbesprechen, weil wir natürlich auch über Iga Swiatek noch mal reden müssen zum Ende des Jahres. Und ich glaube, dass man das irgendwie auch noch mal dann in eine gewisse Gesamtheit bringt, wo wir auch Jannik Sinner noch mal erwähnen werden. Von daher würde ich vorschlagen, gehen wir vor im Jahr Richtung September. Die US Open 2024. Da bin ich gespannt, was ihr mir dazu sagt, denn für mich sind die gar nicht so sehr sportlich in Erinnerung geblieben, sondern in erster Linie verbinde ich mit den US Open 2024, dass ganz viele Spieler auf dem Zahnfleisch gehen, dass ganz viele Spieler bei den US Open keine gute Leistung bis keine Leistung gebracht haben, weil sie vielleicht auch einfach gefehlt haben. Beziehungsweise, dass dann zur Krönung kurz darauf ja auch noch ein Alexander Zverev um die Ecke kam, der irgendwie sagte, ja, ich habe eigentlich eine Lungenentzündung, bin eigentlich gar nicht spielfähig, aber bin trotzdem irgendwie spielfähig. Tobi, das zusammengefasst, mein Rückblick auf die US Open 2024.
Ja, schließe ich mich an. In meiner Erinnerung war es diesmal auch ein Turnier, was ein bisschen darunter litt, dass es so kaum große Matches gab. Also wirklich so Dinger, wo du sagst, boah, hey, das war wirklich das Match des Turniers. Und ja, es gab zweite Runde oder irgendwie sowas, glaube ich, gab es so einen richtig schönen Fünfsatz-Krimi. Ich glaube, Kokkinakis war auch mit dabei. Habe jetzt aber nicht nachgeguckt vor der Sendung, gegen wen er eigentlich gespielt hat. Es war ein tolles Match, ja, begeisternd, aber normalerweise ist ein Grand-Slam-Turnier ja großartig in der Erinnerung, wenn du irgendwie ein Viertelfinal-Fight hattest. Sei es bei den Damen oder bei den Herren, wo man sagt, boah, hey, guck mal hier. Und aus diesem Viertelfinale geht dann, keine Ahnung, der spätere Sieger auch hervor. Und dann sagt man, das war das eigentlich das Match, fast noch besser als Finale oder so. Und da gab es diesmal, soweit ich mich erinnern kann, gar nichts so. Und das geht einher mit deiner Einschätzung, dass die Athletinnen und Athleten irgendwo auf dem Zahnfleisch daherkamen. Auf der anderen Seite muss ich da irgendwie sagen, ich bin die, na, was heißt die Diskussion, ich bin die Statements, bin ich irgendwie aber auch leid, ja. Das ist so ein Dauerthema immer mit dem, ist die Saison zu lang, ist es zu viel, und dann, wir haben so häufig schon drüber gesprochen, dann wird halt doch noch irgendwie zu irgendeinem Exhibition-Event geflogen und dies und jenes noch eingebaut. Schließt sich so ein bisschen der Kreis zu Eingangs, als wir über Saudi-Arabien und die Strukturen und das Durcheinander und Ordnung sprachen. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, wenn so viel Geld im Umlauf ist, zu sagen, ja, und wo schneidest du jetzt was raus und wo trittst du kürzer? Sicherlich diesmal war noch Olympia vorne dran. Das war für den einen oder anderen auch noch eine zusätzliche Belastung. Aber insgesamt, um es abzukürzen, dann, ich gehe da mit dir mit. Die US Open haben dieses Jahr leider, so sehr ich dieses Turnier auch mag, irgendwie sportlich mich nicht so abgeholt.
Ja, das ist so ein Thema gewesen, das, glaube ich, nämlich mit den US Open so ein bisschen gestartet ist und was wir seitdem immer wieder haben, nämlich diese Diskussion von, ist die Saison zu lang und es gibt zu viele Events und ja, man müsste den Kalender so ein bisschen ausdünnen. Und da hast du ja gerade den Punkt, also das sagen die Topspieler. Aber was mir da auch immer ein bisschen bei zu kurz kommt, ist, ja, frag doch zum Beispiel mal die Spieler, die irgendwie auf der Challenger-Tour spielen. Also ich habe letztens zum Beispiel mal gesehen, Jakob Schneider und Marc Wallner, die, gut, jetzt wie gesagt, als Doppel unterwegs sind, aber die haben, glaube ich, dieses Jahr irgendwie 40 Turniere gespielt oder sowas auf der Tour. Was natürlich damit zusammenhängt, dass die irgendwie eine Doppelweltrangliste weiter nach oben wollen und sich in den Top 100 festigen wollen. Aber da geht es natürlich auch einfach um den Faktor Geld verdienen. Und du hast ja auch ganz viele Einzelspieler, die auf der Challenger-Tour genau dieses Pensum gehen, weil die halt sagen, naja, es geht halt auch ein bisschen darum, dass ich irgendwie hier meine Krüten zusammenspielen muss und gute Ergebnisse einfach sammeln muss. Und ist nämlich deswegen diese Diskussion, wenn sie ein Alcaraz und ein Zverev führen, nicht sogar eigentlich eher eine Diskussion, die, ja, ich glaube, man muss es so direkt sagen, mit einer gewissen Arroganz behaftet ist, Henrike?
Naja, das bringt uns ja eigentlich fast auch so ein bisschen in die Doping-Thematik wieder rein, diese Zwei-Klassen-Gesellschaft, die im Tennis herrscht. Und ja, also ich glaube, die US Open haben schon ein bisschen zurückgesteckt von der Qualität her. Ich glaube, da ist auch durchaus so ein bisschen der Olympia-Effekt nochmal durchgeschlagen, dass dann vielleicht der ein oder andere Spieler beziehungsweise die eine oder andere Spielerin auch ein bisschen platt war, weil dann doch nochmal so ein Großevent, so ein emotionales Großevent dann da noch dazwischen war. Das Match, was du meintest, Tobi, ist übrigens Kokkinakis gegen Tsitsipas gewesen. Der hat Tsitsipas in der ersten Runde in 4 Sätzen rausgehauen. Das war tatsächlich ein schönes Match. Aber klar, also so diese Diskussion darüber, viel spielen, Energie haben, die sollte man natürlich immer unter Berücksichtigung dessen führen, dass für manche andere Spieler einfach Realität ist, gezwungenermaßen. Also ich gucke ja jetzt auch immer noch mal wieder so ein bisschen täglich auf so die Tennisturniere, so Ergebnisdienste, die man da so hat. Und es wird halt nach wie vor noch gespielt, ne? Zwar dann fast nur noch ITF-Tour, aber man sieht da durchaus auch immer noch Namen, die man noch kennt, mit denen man was anfangen kann und die da versuchen sicherlich jetzt primär, glaube ich, noch mal ein paar Punkte zu generieren, aber eben auch oft darauf angewiesen sind, zum Ende des Jahres, wenn sich dann vielleicht die Felder noch mal ein bisschen ausdünnen, auch noch ein bisschen Geld zu machen, klar.
Dann, ja, würde ich sagen, belassen wir es dabei und gehen einen weiteren Monat nach vorne. Ich finde, was man daran merkt, ist, dass nach den US Open, und ich glaube, das besprechen wir eigentlich auch wirklich jährlich hier im Podcast, ja, so ein bisschen die Luft erstmal raus ist. Nicht, dass man sich für nichts mehr interessiert, aber man atmet dann noch einmal durch, weil die 4 Grand Slams sind durch. Es geht dann auf den Touren oft noch mal so Richtung Asien. Die Zeiten ändern sich auch immer noch mal dadurch stark. So, es wird hier eher so morgens ganz früh gespielt, teilweise schon um 3-4 Uhr. Das ist denn jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Uhrzeit, wo man sich den Wecker für stellt. Aber der Oktober hat aus deutscher Sicht dann wieder ein, ja, ich glaube, ganz besonderes Ergebnis gebracht, nämlich Justin Engel. 17 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, hat eine Wildcard bekommen für das ATP 250er-Turnier in Almaty und in der ersten Runde gegen Coleman Wong aus Hongkong auch gewonnen und ist damit der jüngste Sieger auf der ATP-Tour gewesen seit 2020. Zu dem Zeitpunkt war es ein gewisser Carlos Alcaraz. Ja, und hat zumindest, glaube ich, tennisintern, was so die Fanszene angeht, schon auch so ein bisschen für einen Hype gesorgt. Er hat dann in der zweiten Runde zwar verloren gegen Francisco Cerundolo, aber dadurch natürlich jetzt plötzlich die, ja, großen Erwartungen genährt, weil er auch der jüngste Spieler ist, was die Weltranglistenposition angeht. Keiner ist so gut in seinem Jahrgang oder jünger wie er. Dass wir jetzt plötzlich schon Diskussionen haben, ja, haben wir da so ungefähr den nächsten Alexander Zverev, Tobi?
Ich hoffe doch nicht. Sorry. Ich hoffe auf mehr.
Ich verstehe den jetzt gerade erst.
Hat wirklich ein bisschen gebraucht.
Nein, also, Mann, ja, wir wünschen uns es ja alle irgendwie und vielleicht der nächste Wimbledon-Sieger aus Deutschland oder wie auch immer. Ich bin inzwischen halt wirklich, wirklich vorsichtig mit solchen Prognosen. Erstmal ist es schön zu sehen, dass das alles bisher gut klappt in seiner noch jungen Karriere, dass sich die Ergebnisse einstellen und jetzt hat er mit Kohlschreiber als Coach und Charlie Steeb, ja, als Milchschnittenmanager, ein ganz gutes Team um sich herum, glaub ganz vernünftige Leute, die nun auch nicht dafür bekannt sind, irgendwie wild auf die Trommel zu hauen, sondern wirklich sehr akribische, ja, Arbeiter im positiven Sinne sind. Also insofern, ich halte mich mal mit Prognosen an der Stelle zurück, sondern werde das interessiert verfolgen und bin natürlich schon gespannt. Ihm wird mit Sicherheit die eine oder andere Möglichkeit gegeben werden, bei den deutschen Turnieren aufzuspielen und sich zu präsentieren. Ich denke da eben an insbesondere an München, an Hamburg, vielleicht auch in Stuttgart. Da kann man ja mit einer entsprechenden Wildcard-Vergabe, wenn es noch nicht ganz reicht, so jemandem auch die Chance geben, sich mal gleich zu präsentieren und nicht noch durch eine Quali zu müssen. Das würde ich ihm wünschen. Und alles andere werden wir dann sehen.
Ja, du hast was angesprochen, denn das fand ich nämlich im Nachhinein so ein bisschen das Spannende, Henrike. Das war jetzt gerade erst vor 2, 3 Tagen, dass er unterschrieben hat bei quasi Charlie Steeb in Anführungszeichen, nicht persönlich bei ihm, sondern bei der Agentur, aber dass er quasi von ihm betreut wird in Zukunft. Und daran hat mich nämlich gewundert und daran mache ich auch so ein bisschen diesen, was ich gerade sagte, dann doch irgendwie so einen kleinen Hype fest, dass das jetzt nicht nur bei den, ich sag mal, tennistypischen Medien irgendwie verbreitet wurde, sondern dass selbst irgendwie so Medien wie, ich sag jetzt mal beispielhaft, die Berliner Tageszeitung oder so darüber berichtet haben.
Ja, ich meine, wir Deutschen oder in Deutschland, wir Deutschen, das klingt immer so ein bisschen plakativ. In Deutschland ist natürlich das Interesse an Erfolg, an internationalem sportlichen Erfolg sehr groß. Also man hat natürlich schon gemerkt, sobald jemand da etwas vorzuweisen hat, was irgendwie auch international eine Wertigkeit hat, wie jetzt zu sagen, okay, er ist jetzt der jüngste Spieler seiner, weiß ich nicht, ab einer gewissen Jahreszahl, der halt einen Sieg auf der ATP-Tour hat, wenn sowas dazukommt, dass dann da gerne auf diesen Zug aufgesprungen wird, das Interesse dann sehr groß ist und wenn dann erstmal die Realität eintritt, was ja einem Justin Engel danach durchaus auch passiert ist, dass er dann eben nicht jetzt auf einmal auf der großen Erfolgswelle geschwungen ist, was auch völlig okay und normal ist, möchte ich jetzt mal hier einwerfen. Und ich glaube auch alles, was ich von ihm bis jetzt gesehen und gehört habe und auch wie sein Team so funktioniert, dass die da sehr auf dem Boden geblieben sind und schon sehr klar und dezidiert da das alles um ihn herum planen. Und das sind alles gute Voraussetzungen dafür, dass so eine Karriere auch funktionieren kann. Also ich glaube schon, dass er da mit der Verpflichtung von Philipp Kohlschreiber als Trainer und auch der Repräsentation durch eine Agentur, die einen tenniserfahrenen Menschen in Charlie Steeb haben, ein Engel für Charlie, ich muss es jetzt hier fallen lassen, ich fand es irgendwie ganz witzig, dass das schon sehr vernünftige Schritte sind und auch, glaube ich, das ist, wie man heutzutage eine Tenniskarriere angehen muss. Aber ich glaube, wir werden dann in Deutschland auch so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben müssen. Und ich glaube, dass sich an Justin Engel einfach zeigt, wie groß das Bedürfnis ist, bei uns in der Medienlandschaft da irgendwie auch sportliche Erfolge präsentieren zu können, die dann irgendwie ja auch so eine Schlagzeile hermachen. Denn man sieht es zum Beispiel an einem Philipp Kohlschreiber. Ein Philipp Kohlschreiber hat jetzt nie die ganz flashigen Ergebnisse erreicht, aber der war wirklich jemand, der eine gute Tenniskarriere hingelegt hat und aus seinen Möglichkeiten wirklich das Beste gemacht hat und da sehr lange, sehr akribisch gearbeitet hat. Am Ende hat es aber niemanden so richtig interessiert. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen auch das Problem, dass vielleicht natürlich auch so ein bisschen das Verständnis in der breiten Menge dafür herrscht, wie schwierig Erfolge im Tennis sind im Sinne von Titeln, dass das halt nichts ist, was so leicht zu erreichen ist, sondern dass natürlich, wenn du dann das Jahr und weiß ich nicht, in den Top 20 beendest mit nur einem Titel, das immer noch ein gutes Jahr gewesen sein kann. Es ist ihm zu wünschen, dass er da, Justin Engel zu wünschen, dass er da seine Karriere da irgendwie gut starten kann. Und ich glaube, er macht da auch viel richtig. Und alles andere muss man jetzt einfach mal schauen, was passiert. Und ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist, ihm da auch die Erlaubnis zu geben oder, ich sag mal, es einfach einzugestehen, dass auf dem Weg auch noch einiges schief laufen wird.
Wo weniger schief läuft, und da können wir dann direkt in den November springen, das war bei den ATP-Finals in Turin beim Doppel Kevin Kravitz und Tim Pütz. Beide haben jetzt zwei Saisons zusammengespielt und man hat so ein bisschen, sagen wir mal, die Kritik immer mal wieder aufgenommen, dass bei den beiden, auch wenn sie sich in der Spitze der Weltrangliste doch etabliert haben, irgendwie so das ganz große Ding noch fehlt. Dann hatten wir im September den Run von den beiden Richtung US Open Finale im Doppel, wo sie knapp unterlegen haben. Und dann im November gab es dann doch die Krönung. Ich glaube, man kann schon eigentlich auch sagen, das war sehr überraschend, denn sie waren von den 8 Doppeln an Rang 8 gesetzt. Gut, nun wissen wir, beim Doppel ist es immer sehr, sehr eng. Aber sie haben das Ding am Ende gezogen, haben die ATP-Finals gewonnen und ja, damit sich auch so ein bisschen selbst bewiesen, Tobi, dass sie völlig zu Recht dastehen, wo sie seit 2 Jahren schon gestanden haben.
Ja, ich glaube, es war insgesamt ein tolles Jahr für sie, auch wenn sie natürlich das US Open Finale auch noch gern gewonnen hätten. So haben sie doch noch 2 zusätzliche Turniere hier in Deutschland gewonnen. Und dem Ganzen dann, wie du schon gesagt hast, die Krone aufgesetzt bei den WTA, genau, bei den ATP Finals. Es schließt sich auch da wieder ein bisschen der Kreis zur Diskussion vorhin rund ums Doppel. Ich meine, was für eine geile Leistung von den beiden, was für eine tolle Stimmung da in der Halle. Das hat man, denke ich, auch hier im Stream ganz gut mitbekommen. Tolles Tennis, tolles Doppel und dennoch, geh mal durch die Fußgängerzonen und frag mal die Leute, ob sie Kevin Kravitz und Tim Pütz kennen. Puh, der Sport oder die Disziplin Doppel bekommt leider einfach nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient. Und die beiden eben auch nicht. Wobei vom Typus her, wie die beiden so sind, glaube ich, ist denen das ganz recht, dass der Trubel nicht so riesengroß um sie ist, glaube ich. Na, beide, wenn man sie auch in den Interviews erlebt, ganz froh, dass sie auf der einen Seite eben da ihrem Sport, ihrem Beruf nachgehen können und gleichzeitig eben auch ihr Familienleben gemanagt bekommen mit den kleinen Kindern, die dann teilweise auch auf den Turnieren mal zugucken dürfen hier in Deutschland und da das familiäre Umfeld auch extrem viel mitarbeiten muss. Aber rein sportlich gesehen muss ich sagen, ja, wirklich grandios gemacht und ich bin mal gespannt, wer weiß, Australian Open oder French Open oder wie auch immer, ob sie da im nächsten Jahr nicht wieder ein Highlight setzen können. Kevin Kravitz hat das ja zweimal mit dem Andy Mee schon beweisen können, dass es drauf hat. Und ich glaube, die können im nächsten Jahr durchaus wieder was groß reißen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut für die beiden. Total klasse.
Ja, Enrique, wir haben ja eigentlich immer schon so ein bisschen hier ja unterschwellig ein Fable für Tim Pütz und Kevin Kravitz. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, gerade jetzt auch im zweiten Halbjahr, weil ich sagte es gerade, es ist im Doppeljahr immer sehr, sehr eng. Und wahrscheinlich, da würden viele Doppelspiele auch zustimmen, es gibt bestimmt viele Matches, die im Match-Tiebreak entschieden werden und wo beide vom Platz gehen und sagen können, ja, wir waren eigentlich das bessere Doppel, wir haben es verdient zu gewinnen und das auch völlig zu Recht. Ich habe aber den Eindruck gehabt jetzt, dass sie vielleicht sogar auch, was so den Kopf angeht, bei den ATP-Finals noch diesen kleinen Tick, diese paar Prozent mehr stabiler waren, eben weil sie bei den US Open gemerkt haben, okay, also wir können es auch echt schaffen, diese ganz großen Turniere zu gewinnen und vor allem auch diese Endspiele zu erreichen, weil das natürlich ja automatisch gegeben sein muss, wenn du so einen Titel gewinnst.
Ja, das eine setzt das andere schon ein bisschen voraus, das stimmt. Ja, also ich glaube, da hast du recht. Man hat bei den ATP-Finals, glaube ich, noch diese paar Prozent mehr mentale Stärke gesehen. Also ich finde, die haben das definitiv auch im Kopf gewonnen, dieses Turnier. Und nicht nur mit der Leistung, weil die einfach brutal gut ihre Leistung abrufen konnten. Das hat man schon gemerkt. Ich habe tatsächlich einige Matches gesehen. Und das war schon sehr, sehr deutlich und einfach war vielleicht auch etwas, was man vorher bei den beiden nicht immer gesehen hat und was dann vielleicht auch so ein bisschen die Kritik war, so nach dem Motto, ja, ihr spielt ja ganz gut, aber eben nicht gut genug für den Anspruch, weil dann immer so ein bisschen vielleicht auch dieser Schritt gefehlt hat, es zu machen. Und da kann es gut sein, dass die US Open da vielleicht auch so ein Zünglein an der Waage waren, so ein Moment waren, wo die beiden einfach gesehen hat, hey, wir machen hier irgendwie Dinge richtig. Und wenn wir das jetzt noch schaffen, irgendwie ein bisschen weiterzutreiben, dann kommen da wirklich auch die großen Titel raus. Weil ich glaube nicht, dass man am Anfang des Turnieres unbedingt damit gerechnet hat, dass die beiden am Ende sich da die Schüssel abholen. Insofern ist das auf jeden Fall super für die beiden, weil sie eben auch ein wirklich gutes Team bilden. Und dann schauen wir mal, was jetzt im nächsten Jahr geht. Doppel ist natürlich eine deutlich engere Sportart als Einzel und da Dominanzen aufzubauen ist deutlich schwieriger, finde ich, oder zeigt einfach die Erfahrung, als im Einzel. Aber warum nicht? Warum nicht die beiden? Also ich würde mich nicht wehren, wenn das so kommt.
Ja, damit waren, was die Touren angeht, WTA und ATP, dann die jeweiligen Jahre, hätte ich jetzt fast gesagt, also das jeweilige Jahr auf der Tour beendet bei Damen und Herren. Was man vielleicht so am Rande zumindest noch erwähnen kann, wir hatten noch so ein bisschen auch in diesem Jahr, gerade dann im Herbst, noch so eine kleine Titelrenaissance. Marin Cilic plötzlich wieder auferstanden, hat sich einen Titel gegriffen. Ganz zu Anfang des Jahres schon, auch das finde ich, sollte man erwähnen, Karolina Pliskova hat im Februar sich einen WTA-Titel gesichert. Das war, glaube ich, der erste seit 2020, den sie gewonnen hat. Bei den Grand Slams hingegen, ja, da war jetzt ihr Abschneiden nicht so wirklich gut. Ist, ja, wenn sie über die erste Runde hinauskam, dann in der zweiten Runde gescheitert. Aber auch, ja, der Herbst hat immer so ein bisschen die Namen parat, die dann im Jahr untergegangen sind. Felix Auger-Aliassime ist da auch so ein Beispiel, der eigentlich im Herbst sich immer irgendwie noch mindestens einen Titel holt. Roberto Bautista Agut ist plötzlich wieder aufgetaucht. Also auch das hier erwähnt, worauf ich aber hinaus will und worauf ich hinleiten will, wir hatten in diesem Jahr, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, viele Spieler, die ihre Karriere beendet haben. Und da überstrahlt natürlich ein Karriereende alles und das war dann in der Woche nach den ATP-Finals, nämlich beim Davis Cup, die Finalwoche in Malaga. Und da hat Rafael Nadal für immer als aktiver Spieler Goodbye gesagt. Tobi war da ja vor Ort. Und Tobi, ja, das ist wohl, wenn wir unsere alten Kategorien gehabt hätten, und deswegen kann man jetzt, glaube ich, mal sagen, ist es gut, dass wir sie nicht haben, nämlich sonst so gelaufen, dass wir alle gesagt hätten, Abschied des Jahres, Rafael Nadal. Und da wären dann aber ganz viele andere hinten runtergefallen, die das genauso verdient hätten.
Ja, es ist ein wenn ich eingangs noch mit diesem schönen Bild des Party Courts der Australian Open begonnen habe, und Party ist ja eigentlich immer gute Stimmung, dann war, was das Thema Abschied nehmen angeht, dieses Jahr schon echt brutal. Und ich meine, nur es waren noch viel, viel mehr, aber wenn ich allein die vier Namen jetzt nenne, Kerber, Murray, Thiem und Nadal, das sind halt gleich vier Aktive, die hier sagen Tschüss, und wo ich bei jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen, in dem Fall bei Angie Kerber eben, mich an so viele Momente noch erinnere. Und vielleicht auch da wieder Australian Open. Das ist vielleicht immer so der Härtetest für einen, wie sehr man es wirklich möchte, auch als Fan. Dieses Nacht sich den Wecker stellen und an diesen glühenden Court zu gucken, während es hier in Deutschland arschkalt ist und so. Das ist brutal, das strengt an, aber es hat sich irgendwie jedes Mal gelohnt. Ich denke noch dran zurück, wie sich Kerber mit Halep, und war das 2018 oder sowas, glaube ich, oder so, da battelte, unglaublich geiles Match, ja. Domi Thiem, bei dem es immer massiv Spaß gemacht hat zuzugucken, stylisch und einfach ein klasse Typ, und ja, der Prince of Clay eben. Andy Murray, der auf seine ganz eigene Art und eben auch durch Andersartigkeit in allen Belangen, ja, auch nie einer war, der sich nicht getraut hat, den Mund aufzumachen. Auch der sagt Tschüss. Und das Ganze dann eben vom Sandplatz König eben die Krone aufgesetzt, mit Rafa Nadal dann zum Jahresende hin. Es war einfach ein brutales Jahr, und es hinterlässt bei mir persönlich jetzt erstmal eine furchtbare Lücke irgendwo, wo man sich neu orientieren muss. Ich glaube, wir haben häufig hier drüber gesprochen, auch in dem Rückblick, dass es gute Typen auf beiden Seiten der Tour gibt, bei den Damen, bei den Herren, um sich für Neues zu begeistern. Und trotzdem ist es natürlich eine Zäsur, und ich bin einfach nur dankbar, dass ich vor Ort habe sein können und insofern persönlich habe Abschied nehmen können. Aber es geht schon was damit zu Ende, und das ist, ja, ist traurig. Aber auch gut, was eine geile Karriere. Alles gut.
Ja, Henrike, das ist so ein bisschen auch eine Geschichte nämlich des Jahres, ne? Also, dass wir so viele Spieler haben, die für ihren Sport so prägend waren. Und dazu muss man ja sagen, das ist bei der Damenseite nicht ganz so extrem, aber durchaus auch gegeben. Das haben wir eigentlich selten.
Ja, ich meine, gut, manchmal kommt es wahrscheinlich einfach auch so zusammen. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage, wie prägend waren die Spieler, die aufgehört haben, für dich? Also als Einzelperson, für mich als Fan von Andy Murray und Rafael Nadal ist das Jahr dann natürlich auch nicht so ganz leicht. Vielleicht ist das da für andere, die sich für die beiden jetzt nicht so interessieren, anders oder nehmen das vielleicht anders zur Kenntnis. Aber ja, es ist schon, glaube ich, auch schwierig, wenn dann so Leute gehen, die halt den Sport schon auf ihre Art und Weise geprägt haben oder immer welche waren, die vielleicht auch für die besonderen Geschichten und die besonderen Matches gesorgt haben. Ne? Auch so ein Domi Thiem, der jetzt vielleicht im Vergleich zu einem Murray und einem Nadal nicht die ganz gleiche Karriere hatte, aber eben doch einer war, der auch immer an den besonderen Tennismomenten irgendwie beteiligt war, dann ist das immer hart und traurig, weil sich halt auch so Welten verschieben. Aber ich glaube, dass dieses Jahr durchaus auch gezeigt hat, dass das Tennis oder die Tenniswelt, die Tennis der Tennisspieler-Spielerinnen-Pool, den wir zurzeit haben, glaube ich, auch für gute Geschichten sorgen wird. Und ja, das nächste Jahr dann auch einfach gut weitergehen wird. Ich glaube, das wird ganz gut werden.
Also, wir können ja nämlich noch mal ein paar Namen nennen, die dieses Jahr aufgehört haben. Also, da waren halt, ne, gerade erwähnt, Nadal, Murray und Thiem, die fallen halt so als erstes ein. Aber auch zum Beispiel John Millman hat dieses Jahr aufgehört. Filip Krajinovic hat seine Karriere beendet in diesem Jahr. Joao Souza fällt mir da noch ein. Ja, auch durchaus nicht ganz unerfolgreich gewesen. Mal Top 30 gestanden, vier Titel gewonnen. Lukas Rosol gehört mit dazu, auch ein Steve Johnson, Dustin Brown jetzt noch Ende des Jahres, Pablo Cuevas, Federico De Bonis, ein Spieler, wo mir, glaube ich, schon, weiß ich nicht, ganz viele Leute irgendwie mal erzählt haben, dass sie den mal live haben trainieren sehen. Also der muss bei Turnieren immer sehr trainingspräsent sein. Okay. Warum auch immer, aber er war wohl sehr fleißig, können wir daraus ableiten. Ja, und so sind es echt einige Namen. Dann kam im Doppel
Muguruza
auch noch welche dazu. Genau, Muguruza dann bei den Damen. Alizé Cornet habe ich mir aufgeschrieben, durchaus natürlich. Camilla Giorgi, Kerber hatten wir schon erwähnt. Aber auch jemand, wo wahrscheinlich niemand drauf gucken würde, war eine Elena Vesnina. Die hat immerhin 5 Grand Slams im Doppel gewonnen, war lange Nummer 1 und hat auch Olympiagold gewonnen. Auch die hat aufgehört. Also da waren echt dieses Jahr schon viele, viele Namen dabei, die auf ihre ganz eigene Art und Weise den Tennissport und halt auch die jeweiligen Touren geprägt haben. Und ja, das wurde am Ende aber einfach dann dadurch, man kann glaube ich fast sagen, aufgefressen, dass Rafael Nadal dann natürlich am Ende Goodbye gesagt hat. Und klar, er natürlich einfach durch diese dann nochmal ganz besondere Geschichte, die er geprägt hat, gerade auch in Paris und durch diese riesen, riesen Fangemeinde, natürlich einfach medial die größte Aufmerksamkeit bei seinem Abschied bekommen hat, was aber, glaube ich, auch ja, niemand bestreiten würde, dass das nicht angemessen ist. Dann gucken wir aber auch nochmal, was der Dezember zu bieten hat, denn ja, da ist in der Regel ja eigentlich spielfrei. Wir haben dann Ende des Jahres mit Ende auch des Davis Cups nochmal unterstrichen, das hatten wir vorhin schon erwähnt, relativ früh, die Dominanz der Italiener, denn sowohl beim Billie Jean King Cup als auch beim Davis Cup hat Italien jubeln dürfen. Jannik Sinner natürlich als Nummer 1 der Welt noch dazu, der auch beim Davis Cup ja seine Einsätze hatte und die Punkte gesammelt hat mit, dass Italien jubeln durfte. Wir haben Jasmine Paolini erwähnt, die ein herausragendes Jahr gespielt hat. Also Italien und Tennis, das hat im Jahr 2024, wir können glaube ich sagen, historisch so gut gepasst wie selten zuvor. Und dann hatten wir aber Ende des Jahres jetzt auch nochmal eine ganz neue Thematik, die wir mit Jannik Sinner schon ein bisschen besprochen hatten zuvor, nämlich das Thema Doping. Es gab plötzlich ein Statement von Iga Swiatek, die bekannt gemacht hat, das haben wir hier auch im Podcast besprochen, dass sie eine Dopingsperre absitzen musste, da sie ein Präparat genommen hat, ein Medikament, das ihr eigentlich ja, helfen soll, gut einzuschlafen und gut zu schlafen, und das aber verunreinigt war. Und sie dadurch eine Sperre absitzen musste, die sie im Herbst bekommen hat, dadurch einige Turniere in Asien verpasst hat und dann aber auch ein Tausender-Turnier. Und das Ganze aber damals nicht kommuniziert wurde, sondern jetzt erst. Und dass sie noch eine Restsperre abzusitzen hat, die jetzt halt bis Anfang Dezember geht, in einer Zeit, ja, wo sie maximal irgendwie einen Challenger in Mexiko verpassen kann. Was natürlich auch wieder in dieser ganzen Art der Kommunikation dazu führte, Tobi, dass wir plötzlich eine Diskussion hatten, die wir heute schon öfter aufgemacht haben, nämlich gibt es eine Zweiklassenbehandlung im Tennis, auch im Fall Doping, nämlich vor allem, wenn man auch auf den Fall Jannik Sinner zurückblickt.
Ja, also kurze Antwort, ja. Mittellange Antwort, es ist offensichtlich, dass es die gibt, denn wir haben 2 Fälle dieses Jahr gehabt, wo genau das stattgefunden hat und wo vollkommen zu Recht alle anderen Aktiven auf den beiden Touren oder viele, nicht alle, aber viele die Stimme erhoben haben und sich darüber mokiert haben. Also es ging nie um die Frage, ob Doping oder nicht Doping, sondern um den Prozess, um den Ablauf als solchen. Und die ganz lange Antwort darauf, glaube ich, Henrike, das hatten wir im letzten oder im vorletzten Podcast sehr ausführlich besprochen. Du hast uns da super durchnavigiert durch das gesamte Thema. Das könnt ihr da auch nochmal nachhören, denn die Folge ist auf eine gewisse Art und Weise zeitlos. Denn ich bin mir sicher, wir werden auch in 2025 wieder Meldungen haben, die sich mit der Thematik beschäftigen. Ich bin irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen müde ob der ganzen Diskussion irgendwie. Aber nicht im Sinne von Augen zu, es interessiert mich nicht, sondern es wiederholt sich eben alles immer so. Es ist immer wieder das Gleiche. Und dann kommt noch, am besten noch jemand um die Ecke und möchte mir erklären, aber dass es doch nur ganz, ganz, ganz wenig war, was da gefunden wurde. Und ich war die ganze Zeit, war ich gespannt, jetzt wie Daniel uns in den Dezember reinschifft und vor allen Dingen, wie er uns am Ende aus dem Dezember hier ausschiffen wird. Denn ich würde so gerne mit was Positivem aufhören, aber da bin ich mir sicher, dass Daniel uns dann nicht gleich enttäuschen wird, sondern das gut hinkriegen wird. Aber Henrike, wie geht's dir mit dem Thema Doping? Ich glaube, es ist wirklich ein leidiges Thema, oder?
Es ist ein leidiges Thema, weil es natürlich auch immer sehr enttäuschend ist. Also zumindest für mich. Ich möchte einen Sport sehen, der auf der individuellen Leistung des Sportlers basiert, der Sportlerin. Und mir ist natürlich absolut bewusst, dass das Engagement eines Physiotherapeuten, die Einnahme von Schmerzmitteln, die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit hat, sich die richtigen Trainer zu holen, dass das alles Einfluss auf deine Karriere hat. Absolut. Und das natürlich der Zugang zu bestimmten Dingen, wenn man jetzt ganz hart sein will, auch von der tatsächlichen Leistung auch ablenken kann oder dir Vorteile verschafft. Aber ich glaube, Doping ist dann doch noch mal eine andere Stufe. Und mich interessiert am Sport eben schon eher das, was jemand individuell zu leisten in der Lage ist und nicht das, was man theoretisch mit unter der Ausschöpfung aller Möglichkeiten rausholen kann. Weil Doping ja auch nicht komplett harmlos ist. Ich glaube, heutzutage weiß man natürlich mehr darüber und heutzutage kann man, glaube ich, anders dopen, als man das früher zu den Zeiten der DDR und auch der BRD, muss man da mal einwerfen. Also man hat nicht nur in der DDR munter gedopt, das war in der Bundesrepublik Deutschland auch damals absolut gegeben, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Ich glaube aber einfach, was die ganze Doping-Thematik gezeigt hat, ist erst einmal, dass man im Tennis das Thema, glaube ich, noch sehr stiefmütterlich behandelt, dass man einfach oft davon ausgeht, ja, im Tennis macht man ja das nicht, weil was bringt dir das so ungefähr? Ne? Du wirst keine bessere Vorhand spielen mit Doping. Nein, natürlich nicht. Aber wenn du in einem langen, anstrengenden Match besser durchhältst, dann hast du auch bessere Chancen, deine Vorhand gut zu spielen. Man muss es einfach mal sagen. Ich glaube, dass das halt immer noch so eine Sache ist, dass man das sehr stiefmütterlich behandelt und einfach im Tennis auch der Wunsch nach einem sauberen, ehrenhaften Sport, wo es keine negativen Botschaften gibt, doch auch sehr groß ist. Schau dir das Thema Saudi-Arabien an oder all die anderen Dinge, die man da diskutieren kann, wie schnell dann da versucht wird, auf der Deckel drauf zu machen. Und was ich vorhin schon gesagt habe, dass am Doping einfach die Zwei-Klassen-Gesellschaft des Tennis noch mal deutlich wird, weil eine Iga Świątek und ein Jannik Sinner haben halt auch andere Möglichkeiten, sich da eine Vertretung zu suchen, die sie dann durch diese Tennis-Problematik durchnavigieren, die ihnen helfen, da Einspruch zu erheben, sich die richtigen Leute ranzuholen, die auch die finanzielle Möglichkeit haben, Tests durchführen zu lassen und all diese Dinge. Und dass da dann natürlich auch die Chance ist, so einen Fall zu deinen Gunsten zu entscheiden, einfach größer wird. Und da muss man dann, finde ich, als Sport eigentlich die Verantwortung übernehmen und sagen, dann muss man zumindest strukturell gegenhalten. Es darf einfach nicht sein, dass jemand, der positiv auf Doping getestet wurde, dass es eine Möglichkeit gibt, das, bis eine Entscheidung gefällt wurde, unterm Deckel zu halten. Scheißegal, was am Ende rauskommt, aber das darf nicht sein. Punkt, Ende, aus. Ansonsten ist das ganze System umsonst. Dann können wir es eigentlich auch lassen. Und das ist halt irgendwie so das Traurige, dass, glaube ich, jetzt am Ende des Jahres, wo die Nachrichtenlage einfach dünner wird, weil weniger gespielt wird, wenn dann natürlich so ein Negativthema wie Iga Świątek dann reinhaut, das natürlich so ein bisschen in den Köpfen die Saison überschattet. Und ja, Daniel jetzt die zweifelhafte Ehre hat, uns da wieder positiv rauszunavigieren.
Ja, also sagen wir mal so, dass der Punkt ist natürlich, dass wir jetzt gerade an so einem Weg stehen, wo wir nicht wissen werden, was wird denn gerade im Fall Sinner entschieden. Man hört aus vielen Richtungen, die sagen, ja, also 2025 könnte durchaus ein Jahr sein, wo wir auf Jannik Sinner eine gewisse Zeit verzichten werden, weil die eigentlich anders aus der Nummer gar nicht mehr rauskommen und das Kass in die Richtung entscheiden wird. Was man hier natürlich rückwirkend auch nochmal anbringen muss, ist ja auch im Vergleich der Fall Simone Halep, die sich ja auch gerade jetzt zu dieser Thematik Sinner-Swiatek natürlich geäußert hat, die Anfang des Jahres war das, glaube ich, ein Kassurteil hatte, wo ihre Strafe drastisch reduziert wurde und sie hätte eigentlich auch wieder spielen können. Aber natürlich verstehe ich, dass Spieler sich ungleich behandelt fühlen. Uns wird das 2025 definitiv gerade durch den Fall Sinner weiter beschäftigen. Aber, und jetzt komme ich dazu, wir haben natürlich auch im neuen Jahr viele Dinge, auf die wir uns freuen können. Ich bin zum Beispiel persönlich sehr, sehr gespannt, Novak Djokovic und Andy Murray, was diese Zusammenarbeit bringen wird. Ich verspreche mir davon auch, glaube ich, automatisch, weil es die Medien machen werden, sehr viele Geschichten am Rand. Ich glaube, dass wenn Andy Murray bei Novak Djokovic in der Box sitzt und mit vor Ort ist, dann wird er auch präsent sein müssen. Ich glaube, das fordern die Medien auch so ein bisschen, da das gerade natürlich zu Anfang eine spannende Geschichte ist. Ich bin aus deutscher Sicht sehr, sehr gespannt auf Alexander Zverev, der in der Weltrangliste mit Rang 2 sehr, sehr gut dasteht, der aus meiner Sicht eigentlich auch, wenn man so auf das Jahr zurückblickt, denn da haben wir wenig drüber gesprochen, ich finde sogar eines seiner reifsten Jahre gespielt hat auf der Tour und wo ich mir eigentlich sehr sicher bin, dass er diese Reife auch beibehalten wird, wenn nicht sogar noch einen Schritt nach vorne macht. Ja, und dann kommen wir dazu, gleich im Januar, worauf können wir uns freuen? Leute, Nick Kyrgios plant ein Comeback. Alleine deswegen lohnt sich 2025 doch schon.
Vollkommen, Daniel. You made it. Richtig gut. Klasse. Yay. Endlich ein Silberstreif am Horizont. Ich habe es, ich habe es auch gelesen und ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass er körperlich fit ist, dass er das, was er zweifelsohne drauf hat, spielerisch, dass er das wird abrufen können. Er wäre, aber eben leider im Moment noch konjunktiv, er wäre so eine Bereicherung. Nun, er hat jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber wenn er nochmal zur Höchstform aufläuft, ach, wir könnten so viel Spaß haben. Insofern hoffe ich, dass wir viel Spaß haben werden. Und er hat auch, da sind wir wieder beim Doppel, mit Kokkinakis zusammen für die Australian Open gemeldet. Die beiden wollen also versuchen, ihren Titelcoup vom vorletzten Jahr zu wiederholen, was sicherlich schwierig wird, aber auch wieder viel Spaß verspricht. Also insofern, ich freue mich auf Kyrgios.
Ja, und er hat ja in letzter Zeit auch verbal gerne nochmal gegen den einen oder anderen Spielerin ausgeholt. Insofern dürfte die Stimmung auch ganz gut werden, wenn die aufeinandertreffen. Ich freue mich.
Bisschen Beef ist nicht schlecht, ja. Wir brauchen ja hier in unserem Podcast auch was zu reden. Ich freue mich auf viele neue Podcast-Folgen mit euch und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das wird auch toll. Und dafür brauchen wir eben Kyrgios und all die Stories. Und da hast du recht, Daniel. Also Murray Djokovic, das ist definitiv etwas, worauf man sich drauf freuen kann. Und letzten Endes, so negativ behaftet das Thema Doping auch ist, das wird natürlich spannend zu sein, das zu verfolgen. Und was ist, wenn Sinner dann weg ist? Wie schüttelt sich vorne das Feld? Wie sortiert sich vorne das Feld neu? Ist das die Chance für einen Alexander Zverev, genau diesen einen Pfad zu finden, doch noch endlich den ersten Grand Slam-Sieg nach Hause zu fahren und, und? Also Ich freue mich auf Paulini in der Hoffnung, dass sie ihren Run aus 2024 fortsetzen kann und uns genauso toll anlächelt, auch nach Niederlagen. Das war ja faszinierend, wie toll die sich da gegeben hat. Das hat einfach Spaß gemacht und insofern. Und ich freue mich tierisch, wenn es in Australien wieder losgeht. Ich meine, allein schon zu Neujahr dann Brisbane anzuschalten, das gute Wetter zu sehen. Die Spielerinnen und Spieler haben wieder Bock zu spielen. Das wird schön. 2025 wird gut.
Ja, dann schickt uns natürlich auch gerne noch euer Feedback zu unserem neuen Vorgehen für den Jahresrückblick. Aber schreibt uns natürlich auch gerne noch ja, eure Highlights und Geschichten aus dem Jahr 2024. Vielleicht haben wir ja das ein oder andere auch komplett vergessen, wo ihr sagt, ja Mensch, also das hätte doch eigentlich in diesen Jahresrückblick reingemusst. Dann her damit, gerne allgemein auch Feedback, kontakt@tennisproleten.de ist die Mailadresse, sonst natürlich auch gerne alternativ über die sozialen Netzwerke, dort findet ihr uns eigentlich auf allen gängigen Plattformen unter Tennisproleten und sonst kann ich nur sagen, Henrike, Tobi, auch euch vielen, vielen Dank für das Jahr 2024, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich bin gespannt, was wir an Geschichten diskutieren werden und ja, worüber wir hoffentlich auch lachen werden im Jahr 2025. Das war's. Wir hören uns wieder im Januar. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.